Ares può crescere, cambiare, continuare a navigare.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell.
Kanzlererklärung. Kohl will 4 Jahre weitermachen. Meldungen. Helmut Kohl will nach einem Wahlsieg am 16. Oktober die gesamte folgende Legislaturperiode Bundeskanzler bleiben. Das hat er in Bonn versichert. Kohl zog außerdem eine positive Bilanz seiner Arbeit in den vergangenen 4 Jahren. Er erklärte, die wirtschaftliche Entwicklung während der zu Ende gehenden Legislaturperiode sei in den alten und den neuen Bundesländern erfreulich.
Deutschlandradio, Rundschau.
Am Mikrofon Klaus Bredel, ganz herzlich guten Tag. Hier ist unsere Durchsage für die Hörerinnen und Hörer zwischen Hellersdorf und Friedrichshain.
Wir bleiben Nachtgespenst, waren früher Machtgespenst. Wir sehen dich, wie du flänzt, freuen uns, wie du zur Urne rennst. Du hast uns abserviert, die DDR blamiert. Jetzt bist du arbeitslos, solange dass dir der Finger friert. Erst hast du uns verschreckt, jetzt wieder uns entdeckt. Die PDS. Wir werden ausgegrenzt, wenn du die Wahl verpennst, weil du uns nicht mehr kennst, den Sozialismus wieder bremst.
Hier bleiben Sie wach zum Kabarett um 0.05 Uhr. Im Deutschlandradio ist das übrigens. Deutschlandradio Berlin, 13.25 Uhr. Vor ein paar Tagen Freunden aus Berlin beim Umzug geholfen. Sie wohnen in dem, was man früher Ostberlin nannte, aber es ist nicht korrekt, denn eigentlich ist es die Mitte von Berlin. Und um den neuen Ort ihrer Wohnung zu erreichen, sind wir immer durch das gefahren, was man früher Westberlin nannte, ist aber auch nicht ganz korrekt, liegt nämlich eigentlich im Norden. Und da haben wir also nun im Laufe des Tages unzählige Male die ehemalige sogenannte Staatsgrenze passiert. Und als mir das auffiel, dass das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt und man gar nicht mehr so richtig weiß, wo es eigentlich war, da kam in mich so ein richtig schönes Glücksgefühl, dass es die DDR nicht mehr gab. Dies sage ich Ihnen mal am 7. Oktober. Guten Tag, Bärbel Bohley.
Guten Tag.
Haben Sie ähnliche Gefühle oder ganz andere?
Ach, ich freue mich eigentlich auch, dass es die DDR nicht mehr gibt, obwohl ich mich noch ganz gut immer an die Mauer erinnern kann. Und merkwürdigerweise merke ich, dass die Leute im Osten auch noch fast immer die alten Grenzübergänge benutzen, wenn sie mit dem Auto fahren. Also irgendwie haben sie die vielleicht doch etwas mehr verinnerlicht als so Leute aus dem Westen.
Kennen Sie dann die Schleichwege?
Na, ich habe ja kein Auto. Ich merke das nur, wenn ich mit Leuten mitfahre. Aber ich habe immer die Mauer auch im Kopf. Ich weiß dann immer, jetzt bin ich im Osten, jetzt bin ich im Westen. Also dieses Gefühl habe ich eigentlich nach 5 Jahren noch.
Zu bestimmten Zeiten, vielleicht ist der 7. Oktober auch so ein Tag, das glaube ich eigentlich eher weniger, aber Wahlen, bevorstehende sind es auf jeden Fall. Da hört man dann Sprüche von verschiedenen Politikern, dass es eigentlich bedauerlich ist, dass die Mitglieder der ehemaligen Bürgerbewegung der DDR an den politischen Entscheidungsprozessen nicht so beteiligt sind. Das ist ja wohl auch wahr. Wo sehen Sie die Ursachen?
Ich glaube, die haben auch ihren Teil dazu beigetragen, dass wir auch draußen bleiben. Ich meine, ein Teil ist ja aufgesogen worden in die Parteien selber, ein Teil der Bürgerbewegung. Und die war ja eigentlich von Anfang an recht schwach und rachitisch. Ich meine, sie hatte nur eine kurze Zeit zu leben und sie war ja noch gar nicht so alt. Und am 7. Oktober 1989 kann man eigentlich sagen, dass es sie fast noch gar nicht gegeben hat.
Damals, als die vielen Demonstrationen, die berühmten Montagsdemonstrationen im Fernsehen zu sehen waren, es waren ja viele Leute, die aus sehr unterschiedlichen Gründen auf die Straße gingen und protestierten. Wen hat eigentlich die Bürgerbewegung damals repräsentiert? Denn ich erinnere mich, dass die Bürgerbewegung es gerne gehabt hätte, wenn man sozusagen in der DDR nochmal eine Chance zur Reform gehabt hätte. Aber ich glaube, die Bevölkerung, die hat das nicht so gesehen.
Ich glaube, die Bürgerbewegung hat eigentlich die Leute vor allen Dingen miteinander verbunden, die schon zu DDR-Zeiten über gesellschaftliche Alternativen nachgedacht haben. Und zwar nicht einfach nur den Westen als eine Alternative gesehen haben, sondern eigentlich darüber, wie möchten wir leben, wie muss der Staat sein, in dem wir uns irgendwie einbringen könnten, wie muss die Gesellschaft sein, was muss eigentlich passieren, damit die alten Strukturen aufbrechen. Mehrheit, aber wir haben schon etwas verkörpert, was viele Leute gedacht haben. Und leider ist das natürlich nicht zum Tragen gekommen. Und ich meine, dass die Demokratie ja jetzt irgendwie ein bisschen ins Stocken gerät. Jedenfalls hier in Berlin merke ich das allemal. Ich meine, am Wahlkampf sieht man es, wie viele PDS-Plakate hier hängen und welche, ja, ich sag mal schon, zynischen Losungen zum Teil da sind. Das ist für mich eigentlich doch ein schlechtes Zeichen.
Sie haben ja damals sich sehr eingesetzt. Das war zu DDR-Zeiten auch nicht ungefährlich. Man hätte also mindestens für einige Zeit im Gefängnis landen können. Wie sehen Sie eigentlich das Thema Mut bei den Deutschen heute, nachdem man eigentlich nie mehr ins Gefängnis kommen müsste?
Naja, ich habe gerade vorhin drüber nachgedacht, weil ich hier so eine Losung sehe, auf der Gregor Gysi groß drauf ist und dann steht daneben, trau dich doch mal. Und da habe ich so gedacht, hättest du dich mal im Osten getraut oder so manch andere, alle, die in dieser Partei heute unter dieser Losung antreten, danach zu sagen, trau dich doch mal, das ist ganz schön einfach, obwohl ich glaube, dass sich heute wieder viele Leute nicht trauen. Und zwar nämlich zu ihrer Sache zu stehen, also nicht in der Wahlkabine die PDS zu wählen, dazu gehört nun wahrlich nicht viel, sondern einfach sich in die Strukturen hineinzubegeben. Und das enttäuscht mich am meisten, dass ich immer wieder höre jetzt, man kann ja eh nichts machen und das ist alles festgefahren und die machen ja mit uns, was sie wollen und das war so und ist so und bleibt so. Und diese Hoffnungslosigkeit, die ist wirklich für mich, die kann ich eigentlich gar nicht so richtig annehmen.
Dass die PDS sich als Partei der Widerständler gebärdet, das nehmen wir mal so hin, das kann man da sicherlich auch nicht ändern, aber bei der SPD ist es auch nicht viel anders. Herr Scharping hat gerade gesagt, gemeinsam mit Bündnis 90 trage die SPD nun das Erbe der sanften Revolution. Wahrscheinlich meinte er die friedliche, sehen Sie das auch so?
Also ich muss mal sagen, die SPD ist es nun wahrlich nicht, die wollte ja noch nicht mal im Herbst 89 ihren kleinen Ostbruder in die Arme schließen, wenn man das mal so sagen darf, da haben sie sich ja noch drum gedrückt. Und das Erbe, ich meine, das Erbe ist in den Köpfen. Und natürlich sind Menschen aus der Bürgerbewegung in alle Parteien gegangen. Und das ist auch richtig. Und in der Bürgerbewegung selber waren ja auch Menschen aller Parteien vertreten. Da gab es ja auch SED-Genossen, die die SED verändern wollten. Also es kommt wirklich auf die Inhalte drauf an. Aber sich jetzt zu schmücken mit dem, was Bürgerbewegung mal war, das ist für mich irgendwie, na, ich würde mal sagen, ziemlich alt. Das kenne ich ja aus der DDR ganz gut. Da hängt man sich so eine Plakette an den Kragen. Aber mit Bürgerbewegung hat meiner Meinung nach die SPD nun am allerwenigsten am Hut.
Frau Boley, wenn jetzt nicht irgendwelche Journalisten bei Ihnen anrufen würden, um Sie über den heutigen Tag zu befragen, wäre der 7. Oktober für Sie irgendein Anlass gewesen zu sagen, ach, da war doch was?
Ehrlich gesagt, hätte ich gar nicht an ihn gedacht.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Bärbel Boley war das. Es ist 13.52 Uhr.
Mittagsjournal.
Mit Louis Glück und mit den Themen des Tages, der Stand der Ermittlungen nach dem Russen-Mafia-Mord in Wien, der Umfang der Umtriebe der Ostbanden in Österreich, ein Gespräch mit dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Michael Sieker, das organisierte Verbrechen in Russland selbst, eine Branche, die boomt, Susanne Scholl dazu, aus Moskau, in einem Gespräch. Das sind geplante Themen, das eine oder andere mag dazukommen noch, bis knapp vor 13 Uhr am Anfang, aber der Nachrichtenüberblick.
Im Mordfall von Wien-Döbling gibt es erste Ermittlungsergebnisse der Polizei. Das Opfer, ein 36-jähriger Russe, hat vermutlich der mittleren Führungsschicht einer russischen Mafia-Bande angehört. Hinter seinen angeblichen Geschäften mit Autoteilen verbarg sich Mädchenhandel. Schon gestern hatten erste Verdachtsmomente in das Milieu der sogenannten Russen Mafia geführt. Der Täter dürfte sich nach Pressburg abgesetzt haben.
Sergei Hodja Achmedow hatte keine Chance. Der Killer lauerte ihm hinter der Hecke vor seinem Haus auf, als der Russe heimkam. Hodja wollte noch im Auto flüchten, doch die Garben aus der Maschinenpistole des Mörders durchsiebten seinen Oberkörper. Was sich davor gestern Abend im vornehmen Wiener Westend abgespielt hat, das war die erste blutige Visitenkarte der Ostmafia in Wien. Über den Stand der Ermittlungen nach dem Verbrechen berichtet zunächst Markus Pohanka trotz polizeilicher Nachrichtensperre.
Zurzeit kann er absolut keine Auskünfte über den aktuellen Stand der Ermittlungen geben. Das ließ heute Vormittag der Leiter der Untersuchungen, Hofrat Walter Schubert, aus dem Sicherheitsbüro verlauten. Weitere Auskünfte und Interviews würden die Ermittlungen nur behindern. Nahezu unbestritten ist aber, dass sich die Untersuchungen jetzt immer stärker auf den Bereich der organisierten Kriminalität aus Osteuropa konzentrieren. denn der ermordete Sergei Hodscha Achmedow war in den Kreisen der russischen Mafia keineswegs unbekannt. Soviel man bisher weiß, dürfte er sogar in der mittleren Führungsebene der russen Mafia eine wichtige Rolle gespielt haben. Und dabei waren ihm seine beiden Firmen in Wien sicherlich sehr hilfreich. Ein Unternehmen war als Ersatzteillieferant für Autos getarnt, im anderen dürfte er offiziell mit Obst gehandelt haben. Beide Betriebe hatten aber offensichtlich die Hauptaufgabe, schmutziges, illegales Geld reinzuwaschen. Und diesbezüglich ermittelt nun auch die Wirtschaftspolizei. Aber auch im Rotlichtmilieu soll Hodscha großen Einfluss gehabt haben. Schon vor einem Jahr gab es eine Anzeige. Der Verdacht schon damals? Mädchenhandel. Prostituierte aus dem Osten sollen für Hodscha in Österreich Geld gemacht haben. Und auch jene Frau, die zuletzt bei dem Russen in seiner Währinger Wohnung gelebt hatte, stammt aus der Ukraine und verdient sich ihr Geld als Animierdame. Rotlichtmilieu und Geldwäsche sind also offensichtlich jene Bereiche, in denen die sogenannte Russenmafia am meisten aktiv ist. Offene Gewalt, wie Montagnacht, hat es bisher in Österreich nicht gegeben.
Wie groß ist nun die Mafia-Szene aus Russland und den Ex-Ostblockländern in Wien, in Österreich? Wie groß ist die Gefährdung der Bevölkerung durch das organisierte Verbrechen? Dazu sagt uns im Gespräch mit Robert Stoppacher Michael Sieker, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.
Es ist unverkennbar, dass also die kriminellen Organisationen, die es in den Oststaaten, in den früheren Oststaaten gibt, dass die verstärkt nach dem Westen vordringen, teilweise auch in einer Kooperation mit Organisationen, die es im Westen gibt. Das ist eine Tendenz, die in allen westeuropäischen Ländern feststellbar ist und die schon Anlass zu einer gewissen Besorgnis gibt.
Kann man das konkretisieren? Bisher hieß es, schwerpunktmäßig seien die Aktivitäten dieser Ostmafia auf Autoschmuggel, Mädchenhandel, Erpressung, Raub zu konzentrieren. Kann man das definieren?
Ja, also einmal, diese Sparten sind jedenfalls feststellbar. Es kommen dazu natürlich noch die Probleme der Suchtgiftkriminalität. Es kommt dazu, dass sehr großzügige Verlagern von Finanzmitteln in den Westen, wobei man meistens nicht sagen kann, woher diese Gelder de facto stammen. Es ist also eine breite Palette von Aktivitäten, die uns vor wahrscheinlich große und immer größere Probleme stellen.
Deutsche Kriminalexperten meinen, dass Wien eine Drehscheibe dieser Ostmafia geworden sei. Sehen Sie das auch so?
Nein, ich sehe das nicht so. Wien hat sicher auch eine Funktion, aber tritt wahrscheinlich hinter Prag und Budapest zurück.
Im Rahmen der organisierten Kriminalität spielen Ausländer eine sehr große Rolle. Sie selbst haben kürzlich gemeint, dass 80% der organisierten Kriminalität schon von Ausländern in Österreich verübt werde. Stimmt diese Zahl?
Ja, diese Zahl ist natürlich nur eine Schätzung. Ich glaube, der Prozentsatz wird also so bei 80-90% liegen. Das ist ganz einfach so, dass es eine internationale Kriminalität ist, die eine unglaubliche Spannweite hat, von Neapel bis Moskau und von Warschau nach Lissabon und so weiter. Die Österreicher spielen in dieser Großkriminalität nur eine bescheidene Rolle, glücklicherweise.
Nun, reichen die Instrumentarien, die Ihnen, die der Polizei zur Verfügung stehen im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, reichen die aus?
Ja, Sie kennen ja unsere Wünsche auf diesem Gebiet. Ja, nicht nur unbedingt. Es ist hier zweifellos das Instrumentarium zu erweitern und zu verbessern. Wir haben da laufende Gespräche mit dem Justizministerium.
Sie persönlich wünschen sich die Möglichkeit eines großen Lauschangriffs?
Stark eingeschränkt und unter einer sehr strengen Kontrolle wünsche ich mir es schon.
Wir bleiben beim Thema und haben nun unsere Moskauer Korrespondentin Susanne Scholl live mit dem Mittagsjournal verbunden. Einen guten Tag nach Moskau.
Guten Tag nach Wien.
Na, womit verdient nun, Frau Scholl, die russische Mafia eigentlich ihr Geld? Was sind die Branchen, in denen sie sich vor allem festgesetzt hat?
Interessanterweise ist es so, dass das, was man hier so unter dem allgemeinen Begriff Mafia versteht, sehr oft mit ganz legalen Dingen ihr Geld verdienen, unter Anführungszeichen. Das heißt, dass sie versuchen, in den Handel mit ganz normalen legalen Waren einzugreifen. Natürlich spielt der Waffenhandel eine große Rolle. Man darf nicht vergessen, dass, um nur ein Beispiel zu nennen, die russische Armee vor 3 Jahren aus Tschetschenien abgezogen ist, unter Zurücklassung fast ihrer gesamten Ausrüstung. Mit diesen Waffen wird natürlich ein schwunghafter Handel betrieben. Man darf nicht vergessen, dass sehr viele Arbeiter aus den Rüstungsbetrieben wegen schlechter Bezahlung oder wegen überhaupt Lohnrückständen von Monaten einfach Details aus den Fabriken rausschmuggeln und zu Hause ihre Waffen zusammenbauen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist tatsächlich der ganz normale Markt. Es sind entstanden sehr viele Kleinbetriebe, die berühmten Kioske, die überall in allen russischen Städten auf den Straßen wirklich wie die Schwammerln aus dem Boden schießen. All diese sind in der Regel mit irgendwelchen Mafia-Gruppierungen in Verbindung und an denen verdienen auch Mafia-Gruppierungen. Und der dritte wirklich große Bereich ist tatsächlich der Rohstoffhandel, von dem einige hier behaupten, dass er zu 90% von der Mafia, vom organisierten Verbrechen also, kontrolliert wird. Allerdings gibt es auch hier keine wirklichen Beweise dafür, sondern es gibt nur Vermutungen.
Wie gesichert sind Erkenntnisse, dass auch der ganze Atomschmuggel fest in der Hand dieser Leute ist?
Das ist in keiner Weise gesichert.
Das sind eher Leute noch aus der Roten Armee?
Das muss man überhaupt auch ein bisschen genauer betrachten. Die Leute, die hier dem organisierten Verbrechen angehören, sind oft Leute, da gibt es zwei Gruppen und die muss man wahrscheinlich auch unterscheiden. Die einen sind tatsächlich Kriminelle, die seit Jahrzehnten Kriminelle sind und wo es auch seit Jahrzehnten ihre Organisationen gibt. Das hat begonnen lange schon in der Brezhnev-Zeit, in dem Maße, in dem die Korruption auch immer größer geworden ist, in den Führungsschichten der Partei und des Staates. Das sind Leute, die jetzt einfach offener auftreten und mehr Selbstbewusstsein haben und sozusagen aus dem Untergrund auftauchen. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe während der Sowjetzeit noch sehr privilegierten Leuten, wie zum Beispiel Sportler, aber auch natürlich die ehemalige oder sogar zum Teil jetzt noch agierende KGB-Leute, die sich diesem Bereich ebenfalls angeschlossen haben.
Wie ernsthaft und auch wie erfolgreich bekämpfen nun die russischen Behörden, die ja selber zum Teil, glaube ich, korrupt sind, das organisierte Verbrechen. Es gibt die Zahl, dass etwa 100 Polizisten umgebracht wurden im vergangenen Jahr.
Es gibt Bemühungen, es gab einen Erlass von Boris Jelzin, der es den Behörden erlauben sollte, zum Beispiel in die Geschäftspraktiken bestimmter verdächtiger Betriebe genauer hineinzuschauen. Es gibt Aktionen, die werden aber von vielen hier sehr als kosmetische Aktionen betrachtet. Ein Beispiel, im Frühjahr dieses Jahres wurde eine große Anti-Mafia-Razzia in Moskau angekündigt. Die wurde angekündigt ungefähr 10 Tage, bevor sie stattfinden sollte, und zwar in allen Zeitungen, im Fernsehen, überall. Und an dem Tag, wo sie dann wirklich stattgefunden hat, waren also die Obermafiosi, um es einmal so zu nennen, alle natürlich untergetaucht. Das heißt, die Leute sagen, okay, es gibt, man geht in irgendein Hotel, von dem es heißt, dass das ein regelmäßiger Mafia-Treffpunkt ist, mit bewaffneten Polizisten hinein und macht eine Razzia dort, aber das wirkt nicht wirklich gegen die Mafia. Diese Gruppe, die sich mit der Bekämpfung des organisierten Verbrechens beschäftigt, ist im Aufbau begriffen, kämpft mit großen Schwierigkeiten, unter anderem auch mit der Frustration der ganz einfachen Polizei- und Milizangehörigen, die sehr schlecht bezahlt sind, die das Gefühl haben, dass sie ihren Aufgaben nicht gewachsen sind. Und steckt alles halt noch sehr in den Kinderschuhen, obwohl man sagen muss, dass Hilfe vom Ausland angeboten wird und auch geleistet wird, nur auch hier die Kontakte zu ausländischen Experten aus diesem Bereich sind halt auch noch ziemlich schwierig und mühsam, und das braucht sicher noch einige Zeit, bis sich hier wirklich eine richtige Gruppe zusammenfindet, die auch tatsächlich effektiv vorgehen kann.
Vielen Dank für diese Informationen aus Moskau und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.